Deutschlandfunk. Der Vormittag.
Mit Christiane Kess noch einmal herzlich willkommen. Am Freitag hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gute Nachrichten zu verkünden. Der Ausbruch des Coronavirus ist seiner Einschätzung nach inzwischen beherrschbar. Weniger Menschen stecken sich an, immer mehr gesunden von der Lungenkrankheit Covid-19. Mitte letzter Woche hatten die Bundesregierung und die Länderchefs ja schon die mit Spannung erwarteten ersten Schritte aus dem Lockdown skizziert. Schulen und Geschäfte sollen schrittweise wieder öffnen, damit das aber den bisherigen Erfolg im Kampf gegen das Virus nicht gefährdet, bleiben gleichzeitig viele Maßnahmen und Einschränkungen bestehen. Kommen die jetzt vorgesehenen Öffnungen zu früh oder könnten es ruhig ein paar mehr sein? Welches Risiko bringen die vorsichtigen Schritte in Richtung Normalität für unsere Gesundheit? Oder gefährden uns als Gesellschaft sogar eher die weiter bestehenden Einschränkungen für Wirtschaft oder Bildung, die Einschränkung also unserer Grundrechte? Darüber wollen wir in den kommenden anderthalb Stunden diskutieren mit Gudula Geuter, unserer Hauptstadtkorrespondentin, die uns aus Berlin zugeschaltet ist. Guten Morgen, Frau Geuter.
Guten Morgen.
Andrew Ullmann diskutiert mit uns. Er ist Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss des Bundestages und er ist uns zugeschaltet aus seinem Abgeordnetenbüro in Berlin. Guten Morgen, Herr Ullmann.
Guten Morgen, Frau Kees.
Und Stefan Kaufmann ist mit in der Runde, Unionsobmann im Bundestagsausschuss für Bildung und Forschung. Und Herr Kaufmann, Sie haben mir gerade im Vorgespräch gesagt, Sie sind aus Stuttgart von zu Hause zugeschaltet, denn Sie sind dort in Quarantäne. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Kees aus Stuttgart.
Und wir haben uns gerade schon unterhalten, Sie sind selber nicht Covid-19 erkrankt, sondern Sie waren mit einer Kontaktperson wiederum in Kontakt und müssen deshalb in Quarantäne aus Vorsichtsmaßnahme sein. Auch darüber können wir in dieser Sendung noch sprechen. Und unsere Hörerinnen und Hörer haben wie immer die Möglichkeit, uns anzurufen, um uns ihre Meinung zu sagen oder eine Frage zu stellen. Sie erreichen uns auch heute unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 44644464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de und einige von Ihnen haben vor der Sendung schon unseren Anrufbeantworter genutzt.
Guten Tag, mein Name ist Friedrich Engelke aus Hamburg. Die durchgeführten Maßnahmen sind nicht verständlich. Plünnenläden dürfen öffnen, Messen dürfen nicht gelesen werden. Alle anderen Dinge sind auch unklar. Das ist alles nicht mehr verständlich und nicht mehr nachvollziehbar.
Thomas Fiedler aus Putlitz. Weshalb ist es eigentlich das große Problem, dass nicht eine allgemeine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden eingeführt würde? Dann wäre doch zumindest die Möglichkeit einer Ansteckung von anderen Personen, also ich persönlich kann niemanden anderes anstecken, gegeben. Und wenn das jeder tun würde, wäre es doch schon mal ein riesiger Schritt.
Ja, guten Tag, mein Name ist Grieger aus Stuttgart. Ich möchte mich jetzt schützen durch einen Mundschutz und war in meiner Apotheke und muss für 5 OP-Masken 10 € bezahlen. Das geht einfach gar nicht. Es muss für die Bevölkerung jetzt eine Möglichkeit sein, diese Masken kostenfrei zu erwerben.
Kohn aus München. Ich glaube, wir dürfen uns auf gar keinen Fall zu stark dem Diktat der Wirtschaft beugen. Mir geht das Gejammere der Gastronomie und Hoteliers wirklich auf die Nerven. Jeder rechnet sich arm.
Guten Morgen, Sova aus Hannover. Die Gaststätten sind ein Hort. Das haben wir aus Österreich und der Schweiz kennengelernt. Hort der Infektion. Das heißt, gerade die Gaststätten müssen zum Schluss geöffnet werden.
Ja, guten Tag, mein Name ist Grefen. Ich glaube, es muss ganz dringend eine Grenzöffnung stattfinden, zumindest für Paare. Denn es ist ja nicht möglich, dass es auf Dauer so bestehen bleibt. Also ich möchte meine Partnerin sehen können.
Mein Name ist Lenk Matthias aus Werdau. Die Lockerung, die sollte sehr behutsam erfolgen. Denn es wird schwer werden, einmal wiedergewonnene Freiheiten dann wieder zu reglementieren.
Soweit die Meinungen unserer Hörer bisher. Viele Aspekte, die wir hoffentlich alle aufgreifen können in dieser Sendung. Es kommen also die ersten Schritte heraus aus der Schließung von Schulen und Geschäften. Aber diese Schritte sind bundesweit nicht einheitlich geregelt. Die Bundesländer haben wie bisher auch Spielraum bei ihren Entscheidungen. Mancherorts können die Schüler von Abschlussklassen sogar schon diese Woche zurück ins Klassenzimmer. Wir wollen in dieser Sendung deshalb schwerpunktmäßig heute erst einmal auf die Schulen blicken. Herr Kaufmann, für Sie als Bildungspolitiker, sind Sie erleichtert?
Nun gut, ich bin jetzt schon froh, dass es einheitliche Lösungswege gibt. Die Bundesminister haben sich darauf verständigt, dass sie bis 29.04. ein Konzept erarbeiten, wie einheitlich ab dem 4.05. dann die Schulen wieder geöffnet werden. Natürlich, jetzt geht es erstmal darum, die Abiturprüfungen durchzuführen, die Abschlussprüfungen durchzuführen. Deshalb hat man den Ländern ja auch Spielraum gegeben, was die Vorbereitung für die Abiturprüfungen angeht. Deshalb starten ja manche Länder Nordrhein-Westfalen jetzt schon davor, indem sie die Abschlussklassen in die Schulen lassen. Und manche Bundesländer starten ja heute schon mit den Abiturprüfungen. Mhm. Brandenburg und Berlin, morgen dann Schleswig-Holstein und Hamburg. Also natürlich haben wir hier, was Ausdruck des Föderalismus ist, einen, ich will jetzt nicht sagen Flickenteppich, aber unterschiedliche Lösungen. Aber wir sehen schon das gemeinsame Bemühen aller Länder und auch aller Kultusminister, dass eben die Schulen im Grundsatz ab dem 4.5. wieder geöffnet werden. Natürlich lässt man den Ländern hier einen gewissen Spielraum, wie sie das dann umsetzen. Es zeigen sich gewisse Tendenzen ab, dass man eben mit den älteren Klassen, mit den Abschlussklassen anfängt, dass man die Grundschüler noch zu Hause lässt. Da gab es ja durchaus auch Diskussionen in Fachkreisen. Wir kennen den Leopoldina-Bericht dazu. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist es richtig, dass wir jetzt wieder mit einer schrittweisen Öffnung auch der Schulen beginnen.
Herr Ullmann, Sie auf der anderen Seite als Gesundheitspolitiker, ist es für Sie ein Albtraum, wenn Sie denken an Kinder, die mit Hygienemaßnahmen eventuell nicht so umsichtig umgehen wie Erwachsene? Wir haben auch immer wieder die Kritik über die hygienischen Zustände an manchen Schulen. Haben Sie da sofort das Risiko einer neuen Ansteckungswelle vor Augen? Herr Ullmann, können Sie uns noch hören? Da ist uns wohl die Leitung abgebrochen. Herr Ullmann, können Sie uns hören? Nein, da kommt erstmal nichts. Dann frage ich Frau Geuter erstmal nach den rechtlichen Aspekten, die Sie oft für uns im Blick haben beim Thema Schulen. Ist das jetzt tatsächlich geboten, diesem Recht auf Bildung, das es ja tatsächlich gibt, jetzt wieder ja, sozusagen zu seinem Recht zu verhelfen in dieser Zeit?
Wir haben ja ein Recht auf Bildung als solches nicht direkt in der Verfassung stehen, aber das gibt es natürlich und natürlich gibt es einen Anspruch, in die Schule zu gehen grundsätzlich. Nur wir sind hier eben in einem Bereich, wo es ganz schwer ist, harte rechtliche Grenzen zu ziehen. Es gab eine der ersten Entscheidungen überhaupt, die sich mit den Corona-Maßnahmen, Anti-Corona-Maßnahmen beschäftigt haben, schon am 11. März. Und zwar war das noch zu ganz anderen sachlichen Zeiten. Da wollten Eltern mit dem Kind nach Südtirol fahren und wollten sich vorab schon mal dagegen wehren, dass das danach in Quarantäne muss. Und da hat das Verwaltungsgericht Bayreuth sich sehr grundsätzlich mit der Frage in der Eilentscheidung auseinandergesetzt und hat zweierlei vor allem gesagt, nämlich je größer und folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist, desto geringer muss auch die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts sein. Das ist das eine und das gilt ja nun angesichts der Gefahren, die bei einer Ansteckung und die bei einer Ausweitung der Infektion für die Gesellschaft drohen, zweifellos, dass da eben dadurch ein größerer Spielraum der Behörden entsteht. Und dann sagen Sie eben auch nochmal, für das Wie des Eingreifens haben die Behörden ein großes Ermessen. Das liegt eben daran, dass sich die Bandbreite der Schutzmaßnahmen nicht im Vorfeld bestimmt lässt und die Schranke liegt darin, dass es notwendig sein muss, diese Schutzmaßnahmen. Das heißt im Prinzip, dass es geeignet ist, dass es überhaupt dazu führen kann, dass Ansteckungen vermindert werden. Und das zeigt schon das ganze Dilemma, in dem man hier ist. Die Abwägung ist schwierig, weil die Faktenlage so schwierig ist und es gibt verschiedene Möglichkeiten, politisch zu reagieren. Und es wird in diesen Schulfragen zumindest häufig für Gerichte nicht möglich sein, eine klare Antwort zu finden. Das heißt im Prinzip, das Ermessen der Politik sticht.
Schwierige Lage. Also wir haben Herrn Ullmann wieder in der Leitung. Herr Ullmann, ich hatte Sie gefragt als Gesundheitspolitiker zu der Öffnung der Schulen, ob Sie da vor allem das Risiko einer neuen Ansteckungswelle sehen. Denn wir hatten Herrn Kaufmann als Bildungspolitiker gehört. Ich habe Sie so wahrgenommen, Herr Kaufmann, Sie sind schon erleichtert darüber, dass es jetzt wieder weitergeht mit dem Unterricht. Auf der anderen Seite eben, Herr Ullmann, was sagen Sie als Gesundheitspolitiker? Das Risiko einer neuen Ansteckungswelle liegt vor uns?
Bei jeder Lockerungsmaßnahme, die wir ergreifen, besteht immer ein Risiko des Rückfalls. Also da dürfen wir uns nichts vormachen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir behutsam und schrittweise die Lockerungen angehen. Das gilt auch natürlich auch für die Schulen. Und der Herr Kaufmann hat ja auch gerade einiges auch Richtiges gesagt. Ich meine, jetzt wäre ja die Zeit gewesen, die Sanitäranlagen zum Beispiel in den Schulen für den Schulträgern auf Vordermann zu bringen, die Lehrer sich entsprechend auch fortzubilden, wie sie mit eventuell erkrankten Kindern umgehen, wie man vielleicht auch mit den Kindern umgehen kann, damit sie auch nicht großartig in Kontakt treten. Aber ich habe auch ein ziemlich gutes Zutrauen an die Jugendlichen und also ich sage es mal so ab 10 Jahren sicherlich, dass sie auch verstehen, was diese Infektion bedeutet, dass man auch entsprechend Unterricht auch durchführt, dass die Kinder das auch verstehen. Aber auch hier ist ein behutsames Vorgehen essentiell notwendig. Das heißt, die Abschlussklassen erst zu eröffnen. Die Abiturienten, glaube ich, sind da klug genug zu wissen, was das heißt, Social Physical Distancing. Auch die anderen Abschlussklassen, 9. und 10. Klassen, werden es auch sicherlich verstehen, auch die Viertklässler. Ich denke, man sollte die Kinder nicht unterschätzen bezüglich ihrer Auffassungsgaben, aber trotzdem auf ihre Frage zurückzukommen, ein Restrisiko besteht immer.
Herr Dumann hat uns angerufen aus Itzehoe. Und Herr Dumann, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Sie beschäftigt die Frage der Schulöffnung.
Ja, das muss ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen, dass bei den Kindern ist das ja auch noch natürlich noch möglicher, weil das auch die Eltern, die könnten ja auch desinfiziert sein, wenn sie jetzt zu Hause sind. Und das ist ja auch die Möglichkeit, dass das dann irgendwie dann weitergeht, die Desinfizierung.
Sie meinen, dass die Kinder die Eltern infizieren, wenn sie es
ja,
in der Schule
Ja, genau, das ist auch schon vor dann gekommen, dass das irgendwie schon auch in der sich trägt, die ganze Geschichte. Das ist ja schon klar. Und es ist ja auch bei der Bus und Bahn, ist das ja auch möglich, wo die dann auch mit dem Schulbus fahren. Das ist dann auch die Möglichkeit. Und oder die Eltern, die fahren, haben das schon gleich, die Übertragung, ist das ja die Möglichkeit besteht. Das ist ja noch die große Gefahr. Und das und so weiter habe ich ja auch mit dem Virus Ebola auch schon mit vor 10 Jahren schon mal beschäftigt. Und das andere Virus, das war das SARS-Virus. Mir ist das schon längst schon bekannt, was ich vor 10 Jahren habe ich auch schon zu jemandem gesagt, zum Kollege, dass ich schon die Katastrophe, die wir nach 10 Jahren bestehen kann. Das ist schon längst erwiesen. Das habe ich schon längst drüber nachgedacht vor 10 Jahren.
Herr Dumann. Herr Dumann, ich habe das so verstanden, Sie machen sich eher Sorgen und sind eher für Vorsicht. Da gebe ich mal die Frage weiter an Herrn Ullmann als Gesundheitspolitiker. Wenn es jetzt speziell um die Kinder geht, da ist ja so ein bisschen unklar, wie hoch ist das Ansteckungsrisiko. Welche Erkenntnisse haben wir denn?
Wir haben eigentlich noch relativ wenig Erkenntnisse bei den Erkrankungen bei den Kindern. Es scheint so, dass die Verläufe bei den Kindern relativ milde abgehen. Das kennt jedes Elternpaar, die Kinder in der Kita haben, dass die Kinder leicht erkältet sind, aber dann wir als Eltern dann immer schwer eine Erkältung haben, da gewisse Parallelitäten sind hier auch zu mutmaßen. Wie weit jetzt Kitas, Schulen, weiterführenden Schulen Horte sind, um dieses Virus weiter zu verbreiten, ist eine offene Frage. Wir lernen ja noch täglich dazu, wie dieses Virus sich verhält im Alltag. Ich würde jetzt, deshalb ist es ja diese vorsichtige Öffnung, die wir hier alle überlegen, gerade mit den Abschlussklassen. Und da ist das diese Distanzierungsmöglichkeiten, die ja allgemein empfohlen wird, etwas ganz Wichtiges und auch einzuhalten. Schwieriger wird es natürlich, wenn wir die Schulen insgesamt vollständig eröffnen, wie wir damit umgehen.
Herr Kaufmann, wir haben das jetzt gerade von dem Hörer auch gerade eben schon gehört, wie schon davor auch von anderen, dass sich eben viele doch große Sorgen machen, wenn die Maßnahmen jetzt gelockert werden. Steht da auf der anderen Seite die Gefahr des längeren Schulausfalls? Wiegt die schwerer?
Also zunächst mal möchte ich schon mal sagen, dass ja die Länder sehr verantwortlich damit umgehen. Die Länder, die jetzt schon starten mit den Abiturprüfungen oder früher anfangen, haben Hygienepläne vorgelegt. Es werden Laufwege getrennt, Zugänge zu den Schulen werden überprüft. Es werden Pausenregelungen geschaffen. Es wird in Kleingruppen unterrichtet. Die Abstandsregelungen werden gewahrt. Natürlich auch die Hygieneanforderungen in den Sanitärbereichen. Das hat der Ullmann ja auch angesprochen. Also da wird sehr viel getan, damit diejenigen, die jetzt an die Schule kommen, und das sind jetzt zunächst die Älteren, die eben ein Bewusstsein haben für die Hygieneregelungen. Ich denke, da muss man sich jetzt von daher nicht so viel Gedanken machen. Auch die Kinder, die angesprochen wurden, die aus einem Elternhaus kommen, wo die Eltern gefährdete Personen sind oder Kinder, die selber Vorerkrankungen haben, müssen nicht in die Schule. Sie sind auch entsprechend befreit. Also da wird jetzt schon sehr viel getan in diesen Hygieneplänen, die Kultusministerien erarbeiten, dass hier eben keine Ansteckungsrisiken sind. Aber Herr Ullmann hat es angesprochen, wenn jetzt eben über die nächsten Wochen hinweg weitere Klassen hinzukommen, dann stellt sich natürlich die Frage, ob diese Hygienepläne an jeder Schule, es gibt ja große Unterschiede in den einzelnen Schulen, auch was die Räumlichkeiten angeht, durchgehalten werden können. Aber es sollte schon unser Ziel sein, dass wir jedenfalls jetzt bis zu den Sommerferien die Abschlussklassen oder die Klassen, die nächstes Jahr Abschluss haben, entsprechend jedenfalls in den Kernfächern beschulen, um ihnen eben hier einen Abschluss zu ermöglichen. Denn das wäre, ich glaube, das Schlimmste auch für die Abiturienten, wenn sie den Eindruck hätten, sie haben ein Abitur light, ein Abitur, das weniger wert ist. Und deshalb finde ich das schon sehr wichtig für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt einen Abschluss machen, dass sie diesen auch entsprechend jetzt machen können. Dann wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass wir alle Schülerinnen und Schüler bis zum Ende des Schuljahres beschulen können. Da bin ich relativ skeptisch.
Aber das ist genau die Frage, Herr Kaufmann, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Es gibt ja, wir sind nach wie vor weit weg vom Normalbetrieb und es gibt, wie Sie sagen, es gibt viele, die zu Hause bleiben müssen, entweder weil es eben die Klassen sind, die noch nicht zur Schule zugelassen sind oder weil es vielleicht in diesen Abschlussjahrgängen auch Kinder sind, die selbst gefährdet sind oder jemanden im Haushalt haben, der zu einer Risikogruppe gehört. Was muss man damit machen? Kann man das einfach so hinnehmen, dass eben dann gewisse Kinder weiterhin benachteiligt bleiben?
Gut, wir haben natürlich in der Tat ein Problem mit denjenigen Schülerinnen und Schülern, die vielleicht auch die Möglichkeit des Fernunterrichts, des Homeschoolings nicht so wahrnehmen können. Da fehlen zum Teil die technischen Voraussetzungen, zum Teil können die Eltern auch nicht unterstützen. Das ist ja auch ein Thema, das im Leopoldina-Bericht sehr stark adressiert wurde. Was können wir hier tun? Und deshalb müssen wir natürlich auch überlegen, den Förderunterricht auszuweiten. Da gibt es jetzt Überlegungen auch in den Sommerferien, solche Förderprogramme, Förderunterricht nachzuholen, um eben diese Defizite, die sicherlich jetzt hier in manchen Familien sind, auch dann auszugleichen bis zum Beginn des neuen Schuljahres. Also da müssen wir sicherlich noch etwas kreativer werden.
Und Frau Geuter, eigentlich hat ja jeder das gleiche Recht auf Bildung. Kann die Politik das dann kompensieren?
Na, ich habe ja eben schon gesagt, dass der Spielraum groß ist, aber der hat natürlich Grenzen. Und wenn hier faktisch eine Ungleichbehandlung eben dazu führen würde, dass das messbare Konsequenzen hat, dann muss man sich was überlegen. Also, aber viel allgemeiner als das wird man da rechtlich nicht rankommen. Man darf hier das Recht nicht überschätzen, wo einfach die faktischen Handlungsmöglichkeiten beschränkt sind.
Frau Winkler aus Berlin hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Winkler.
Ja, schönen guten Tag. Es war eine Sendung in der Sendung vor ungefähr einer halben Stunde oder Stunde, da wurde die Frage nochmal gestellt, warum sich die Kleinkinder so wenig infizieren. Und meine Frage war da im Anschluss, haben die Kinder dann, gerade in der Uni Köln ist eine extra Abteilung, da könnte man das nachforschen. Haben diese kleinen Kinder dann schon Antigene gebildet oder sind die von Natur aus widerstandsfähiger? Das wäre das eine. Also wäre ja das Immunsystem ja eine ganz große Frage sowieso. Und zum Zweiten, besondere Zeiten wollen auch besondere Aktivitäten. Und ich möchte mal einwerfen, dass in den USA an einem Medikament geforscht wurde oder auch vielleicht in Europa jetzt, das gegen Malaria eigentlich eingesetzt wurde. Und da kam mir die Idee, dass eigentlich schon vor 200 Jahren unser großer Geist Hahnemann mit diesem Malaria-Mittel, Chinin oder China officinalis, gegen die Malaria vorgegangen ist. Das war also seine erste Erkenntnis, dass man das Prinzip Ähnliches heilt, Ähnliches anwenden kann. Mhm. Ich wundere mich, warum wir in Deutschland diese Homöopathie so verächtlich machen, zum großen Teil, nicht mehr darauf zurückgreifen. Und es wäre vielleicht jetzt mal an der Zeit, dass sich die 8000 Ärzte, die diese Zusatzausbildung haben, mal mit einschalten dürfen oder wollen und ihre Sicht darauf, auf Epidemien und speziell jetzt auf dieses Coronavirus vortragen können.
Ja,
den Zusammenhang zwischen Anlage und auch Immunsystem.
Ich gebe die Frage mal kurz, wir haben das auch gerade, was die Immunisierung betrifft, schon kurz gestreift vorhin, aber ich gebe es mal kurz nochmal an Herrn Ullmann weiter. Die Frage nach Medikamenten bzw. alternativer Medizin, wie sehr spielt das eine Rolle auch bei den politischen Diskussionen, die im Moment geführt werden?
Ich denke, die Diskussion um Therapien findet und sollte auch primär in der Wissenschaft stattfinden, denn die Wissenschaftler wissen, wie man klinische Studien durchführt, wie man auch Patientensicherheit gewährleistet und welche Mittel möglicherweise am sinnvollsten einzusetzen sind. Da gibt es ja einige hoffnungsvolle Studien, unter anderem, was sie gerade auch gesagt hatte, bezüglich Chloroquin, ein Malariamittel, das zusammen mit Azithromycin in einer Mini-Studie durchaus Vorteile gezeigt hatte. Wie weit das sich auch weiter statistisch bestätigt, muss sich natürlich doch beweisen. Dann läuft eine größere Studie, denn eine kleine Studie kann immer noch einen Zufallsbefund ergeben. Auch die Impfstoffforschung ist da auch sehr weit gekommen. Man muss aber dazu sagen, es braucht auch seine Zeit, klinische Studien durchzuführen. Und die Aufgabe der Politik ist natürlich, die Wege zu ebnen. Das heißt, entsprechende Stipendien bzw. Drittmittelgelder freizugeben, damit auch diese Forschung auch stattfinden kann. Aber auch gleichzeitig schauen, dass die Zulassungswege nicht so elendig lang dauern, sondern auch durchaus schneller verstanden gehen kann. Denn wir haben ja wirklich einen Notstand mit dieser Covid-19-Pandemie. Bezüglich der Homöopathie, da tue ich mich persönlich ein bisschen schwer, sage ich ganz ehrlich, weil ich klassischer Hochschullehrer bin an der Universitätsklinik. Die Homöopathie ist letztendlich etwas, das nicht über einen Placebo-Effekt hinaus funktioniert. Und das Medikament Chinin ist ja auch angesprochen worden. Es wirkt ja durchaus fiebersenkend bei Malaria. Es ist ja durchaus auch gewünscht, aber es ist keine Kausaltherapie. Und nichtdestotrotz viele Naturstoffe, das ist wieder was anderes. Naturmedizin ist natürlich was anderes. Viele Naturstoffe werden ja auch beforscht in verschiedenen Bereichen, gerade bei Antiinfektiva, zu gucken, welche Substanzen sind da vorhanden, die möglicherweise auch effektiv sind.
Die Lockerung der Corona-Maßnahmen, welche Optionen und Risiken bringt der Weg aus dem Lockdown? Darüber diskutieren wir heute in Deutschlandfunk am Vormittag. Schon seit einer guten halben Stunde und unsere Hörer beschäftigt unter anderem natürlich, wie soll es weitergehen mit den Risiken, wie können die begrenzt werden, wenn jetzt die langsame Öffnung wieder kommt und dabei spielt die Diskussion um eine bestimmte App eine große Rolle. Herr von Saldern hat uns angerufen aus der Nähe von Hameln. Herr Saldern, was meinen Sie dazu?
Ich verfolge in der internationalen Presse die Vorgehensweise anderer Länder. Und es gibt eine ganze Anzahl von Ländern, die jetzt genau wie wir die bisher ergriffenen Maßnahmen etwas lockern. Das begleiten sie aber in der Regel durch die Verwendung des digitalen Tracing, also Rückverfolgens. Das heißt also, wenn man jemand als positiv testet, kann man da feststellen, mit welchen Leuten er in den letzten Tagen auf 2 Meter Entfernung rangekommen ist, sodass man sehr gezielt nach zusätzlichen Neuansteckungen suchen kann. Der große Vorteil der Methode ist, dass wir gleichzeitig die Erleichterungen fortführen können, aber die Möglichkeit haben, eventuell noch auftretende Neuansteckungen rechtzeitig zu erkennen.
Danke, Herr von Saldern.
Warum sind wir da noch nicht weiter?
Ja, Herr von Saldern, ich gebe die Frage zurück in die Runde, denn bei der bisherigen Diskussion spielen rechtliche Aspekte, der Datenschutz zum Beispiel, eine große Rolle. Frau Geuter, wieso sind wir da noch nicht weiter, fragt Herr von Saldern.
Weil einfach diese App noch nicht ausgereift ist. Man arbeitet ja daran, man arbeitet an einer Variante, es gibt ja verschiedene Wege, die man da einschlagen kann. Und das, was die Bundesregierung besonders unterstützt, ist eine Variante, die sich in einen europäischen Kontext stellt. Das heißt, die kompatibel ist mit anderen europäischen Lösungen. Und die rechtlichen Fragen, die sich dabei stellen, sind eben einmal solche des Datenschutzes. Das, was jetzt verfolgt wird, das ist ja eine Methode, bei der möglichst eben nicht irgendwo zentral gespeichert werden soll, wer mit wem Kontakt hatte, sondern wo auf das Handy nur die Handys unter sich kommunizieren. Das wäre schon mal, wenn das tatsächlich funktioniert, eine datenschutzfreundliche Lösung. Dann hat die Bundesregierung ja bisher auch gesagt, auf jeden Fall freiwillig. Und trotzdem stellen sich natürlich Fragen, die so im Grenzbereich von Recht und Sinnhaftigkeit sind. Eben zum Beispiel die Frage, Sinn der Sache wäre ja, zurückzuverfolgen, damit die Leute, die eine Nachricht bekommen, sich dann testen lassen können. Wenn wir aber nicht genug Testmöglichkeiten haben, dann gilt das nur begrenzt. Und bei uns im Programm wurde dazu die Bundesjustizministerin, Frau Lambrecht, befragt, die gesagt hat, na ja, dann bleibt man halt vorsichtshalber 2 Wochen zu Hause. Das ist ein recht robuster Ansatz, vor allem, wenn wir eben nicht wissen, wie genau diese App dann arbeitet, ob die wirklich die 1,5 Meter nur nimmt oder vielleicht auch bei 2 Metern, 2,5 Metern dann sehr viele Nachrichten gesendet würden. Also es werden sich, wenn diese App konkret vorliegt, weitere Fragen stellen. Das soll aber sehr zeitnah jetzt passieren.
Herr Kaufmann von der CDU, das ist ja so wie bei unserem Hörer Herrn von Saldern bei vielen so, dass das wahrgenommen wird, als dass das einfach sehr, sehr zäh vorangeht mit dieser App. Warum ist die Regierung da so zögerlich?
Na, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir zögerlich sind. Wir haben ja sehr früh schon gesagt, wir wollen was Eigenes entwickeln, wollen das auch nicht auf andere Modelle zurückgreifen, weil wir eben ganz besondere Anforderungen an den Datenschutz haben, weil wir eben bewusst nicht wollen, dass der Staat Zugriff hat auf die Bewegungsprofile von Handynutzern. Und deshalb sind jetzt viele Forscher, Fraunhofer und so weiter, gerade dran, eine solche App zu entwickeln, auch im europäischen Kontext. Es hat jetzt leider ein bisschen eine Verzögerung gegeben, das ist richtig, aber es soll am Ende auch was sein, was dann eben auch sicher ist, wo dann gewährleistet ist, dass der Staat eben hier eben nicht zugreifen kann und das Ganze eben freiwillig funktioniert. Da freuen wir uns natürlich, dass bis zu 70% der Bundesbürger offensichtlich bereit sind, freiwillig ihre Daten für solche Tracking-Maßnahmen auch zur Verfügung zu stellen. Das zeigt auch diese Benutzung gerade von den Smartwatches, dass da eine große Bereitschaft da ist. Jetzt machen wir ein bisschen Druck einfach, dass es möglichst schnell auch umgesetzt wird. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir hier eine gute Lösung für Deutschland bekommen.
Herr Ullmann, sehen Sie das anders von der FDP, von der Oppositionsseite her? Ist man da zu langsam gewesen in der Regierung?
Man war sicherlich zu langsam, denn die Pandemievorbereitung war unzureichend. Darüber wollen wir ja sowieso, wenn die Pandemie vorbei ist, in Details noch besprechen. Es gab ja, viele kennen diesen Bericht eines Modells von 2012, wo ein Pandemie-Modell vorgelegt worden ist und dann die Lücken auch gezeigt worden ist, die, wenn so etwas passieren sollte in Deutschland, wo wir unsere Lücken haben. Und das Déjà-vu-Erlebnis war ziemlich konkret, wenn man das sich angeschaut hatte. Aber vielleicht nochmal zur App und wie andere Länder damit umgehen. Natürlich muss es freiwillig sein, bin ich ganz beim Kollegen Kaufmann. Nur man muss sich nichts vormachen, dass so eine App alleine nicht allheilsbringend sein wird, denn wir müssen die Pandemie mit mehreren Modulen bekämpfen. Das heißt, digital ist sicherlich etwas Hilfreiches, aber es bleibt dabei, dass die Distanzierung, die Abstandsregeln etwas essentiell Wichtiges ist bei dieser Pandemie, genauso wie eine Maskenpflicht vielleicht in Geschäften, wie auch Desinfektionsmöglichkeiten, die niederschwellig in den Geschäftseingängen oder in den Schulen möglicherweise vorhanden sind. Denn nur alle Maßnahmen zusammen bringen eine Kontrolle der Infektion in unserem Land und in Europa. Einzelmaßnahmen alleine werden es natürlich nicht bringen. Aber sicherlich ist so eine App hilfreich. Man muss aber auch sehen, dass die Testungen auch noch nicht ausreichend sind, also Labortestungen auf Covid-19. Es hat auch keinen Sinn, wenn diese App positiv anschlägt, soll man nicht gleich ins Labor rennen oder in die Klinik oder zur Arztpraxis und sich testen lassen, denn man wird dann erst dann wirklich positiv, indem man erste Symptome hat oder 24 Stunden davor und nicht, wenn man sich gerade heute jemand getroffen hatte, der zufällig Covid-19 positiv ist, da weiß man ja immer noch nicht, ob man angesteckt ist oder nicht. Also das sind sicherlich keine einfache Vorgehensweisen, denn eine Testung alleine bringt auch keine Sicherheit.
Wie groß ist denn das Vertrauen der Politik in die Bevölkerung, dass die Maßnahmen weitestgehend eingehalten werden? Es ist ja immer die große Disziplin bisher gelobt worden. Jetzt, wenn Lockerungen kommen, glauben Sie denn, dass es dabei bleiben wird?
Also ich bin überzeugt, dass die Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger zuverlässig sind und sich daran halten. Viele verstehen auch die Infektion viel besser. Wir hatten vor 3-4 Wochen in Bayern ja unsere Kommunalwahlen. Da war mein Eindruck, dass es noch nicht so ganz verstanden wurde, wie gefährlich Covid-19 sein kann. Das war das erste schöne Wetter in Bayern zumindest. Ich glaube auch deutschlandweit, wo die Menschen sich alle noch gerne getroffen haben, bei uns in Würzburg gerne auf einen Schoppen getroffen haben. Aber ich glaube, zwischenzeitlich verstehen die Menschen, ist auch viel besser, was Covid-19 bedeutet. Sie verstehen auch, wer ein Risiko hat, zu versterben. Erkranken kann natürlich jeder, von jungen Alter bis zum älteren Menschen. Also da, glaube ich, ist eine Lernkurve, wie auch in der Politik, wie auch in der Wissenschaft, auch bei der Bevölkerung festzustellen. Aber 100%ig werden wir es natürlich nie hinbekommen.
Herr Kaufmann, sind Sie der gleichen Meinung?
Ja, also zum einen zeigen ja die Umfragen, dass es extrem hohe Zustimmungswerte gibt, auch zur Politik jetzt der Regierungsparteien, auch zu den Maßnahmen, die beschlossen wurden. Und auch die Zahlen zeigen ja, die Reproduktionszahlen, über die ja immer gesprochen wird, die unter 1,0 zurückgegangen ist, dass offensichtlich die Maßnahmen befolgt werden und auch fruchten. Und nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir eben sehr gut auch kommunizieren, dass wir erklären, warum wir so vorgehen, dass wir auch erklären, warum wir jetzt nur schrittweise lockern und zum Beispiel noch keine Gaststätten wieder aufmachen. Denn natürlich braucht diese Politik auch Akzeptanz. Und ich finde, da leisten jetzt alle Beteiligten auch eine gute Arbeit, auch das Robert-Koch-Institut mit den täglichen Pressekonferenzen, auch natürlich Virologen wie jetzt Herr Drosten, der auch das sehr, auch diese schwierige Materie sehr deutlich und auch mit klaren Worten kommuniziert. Also alle zusammen, finde ich, leisten hier gute Arbeit und die Bevölkerung trägt ganz offensichtlich zu einem großen Teil diese Maßnahmen auch bisher mit.
Unser Hörer Herr Mertens wartet in der Leitung. Guten Tag, Herr Mertens.
Ja, Mertens aus Hamburg, moin.
Guten Morgen.
Mich beschäftigt schon seit langem eine Frage, auf die ich noch keine Antwort bekommen habe. Und die möchte ich ohne langes Geschwafel stellen. Und zwar, gesetzt den Fall, ich habe die Krankheit durchgemacht, dann bin ich ja jetzt immun und auf Antikörper getestet. Da frage ich mich, dann bin ich ja nicht mehr ansteckend. Muss ich dann weiterhin die Abstandsregeln einhalten, den Mundschutz tragen? Gibt es da ein amtliches Schreiben, dass ich mich anderen kenntlich machen kann, dass ich nicht mehr ansteckend bin und nicht angesteckt werden kann?
Mhm. Konkrete Frage gebe ich weiter an die Runde, wer auch immer antworten möchte.
Also ich traue mich mal etwas dazu zu sagen.
Herr Ullmann, ja.
Es ist tatsächlich so, was Herr Merten gesagt hat, dass man sehr wahrscheinlich, so sieht die Datenlage heute aus, wenn man einmal sich mit SARS-CoV-2 infiziert hat, dass man eine Immunität hat. Aber wir wissen nur nicht, wie lange diese Immunität vorhält, ob es ein paar Monate oder ein paar Jahre ist und ob jetzt jeder geschützt ist. Die ersten Studien bei Primaten, also bei Affen, haben gezeigt, dass man diese Primaten nicht nochmal anstecken kann. Herr Merten hat, sicherlich recht, dass man in der Politik sich Gedanken machen muss, sobald wir zuverlässige Antikörpertestungen haben, die auch validiert sind, die Validierungsphasen laufen noch. Die Tests sind zwar schon überall erhältlich, aber die Interpretationsmöglichkeiten sind noch begrenzt, wenn die validiert sind, dass man dann quasi eine Bescheinigung haben sollte, dass man sagen kann, ja, ich kann wieder ganz normal durch die Welt reisen.
Und Herr Kaufmann, gibt es tatsächlich in der Regierung diese Überlegungen, dass Menschen, die immun sind, das entsprechend dann auch nutzen könnten?
Also mir sind entsprechende Überlegungen, ehrlich gesagt, noch nicht bekannt. Wir forschen natürlich an Antikörpertests und das hat Herr Ullmann ja richtig gesagt. Noch wissen wir eben zu wenig, auch wie lange diese Immunisierung anhält. Aber über eine entsprechende Dokumentation, die man dann auch vorzeigt, weiß ich Stand heute noch nichts. Aber das wissen vielleicht die Gesundheitspolitiker tatsächlich besser. Und im Übrigen wäre natürlich schon die Frage dann der praktischen Anwendbarkeit, wenn man ein solches Schreiben hätte oder eine solche Bestätigung, was kann ich dann mit dir anfangen? Kann ich sagen, okay, schau mal, ich habe eine Bestätigung, jetzt kann ich mich dir bis auf 20 Zentimeter annähern. Also ich glaube, von der Praktikabilität wird es dann nicht ganz einfach sein. Es ist sicherlich sehr wichtig für alle Menschen, die auch in den Pflegebereichen, in den Krankenhäusern und so weiter tätig sind, wenn sie eine solche Bescheinigung dann haben, weil sie dann natürlich für diese entsprechenden Berufsausübungen dann gesichert sind. Ich glaube, da wird es eine Rolle spielen, aber so für den Alltag kann ich mir das jetzt noch nicht so genau vorstellen, dann, was die Praktikabilität angeht.
Wenn ich mich da kurz nochmal einschalten darf, da wird man auch sicherlich unterscheiden müssen. Für bestimmte einzelne Tätigkeiten, eben zum Beispiel die Pflege, wie wir ja gerade gehört haben, da wird das sicherlich relevant sein. Ich hatte ja vorher gesagt, die Maßnahmen müssen notwendig sein. Und das sind sie eben dann nicht mehr, zumindest ganz abstrakt, wenn jemand sich nicht mehr anstecken kann. Aber Stichwort Praktikabilität, gerade für die Abstandsregeln wird das in der Regel nicht gelten. Die müssen ja überprüft werden können. Und da kann jetzt, wir haben ja teilweise auch eine Überluftüberwachung und Ähnliches, da wird das wahrscheinlich schwierig sein, einfach zu sagen, ich unterscheide in verschiedene Menschen, die sich verschieden verhalten dürfen. Das wird nicht ganz einfach sein. Mhm. Also wie so oft, man wird unterscheiden müssen.
Was unsere Hörerinnen und Hörer auch stark beschäftigt, sind die verschiedenen Maßstäbe und Entscheidungskriterien, auf denen diese Lockerungen jetzt basieren. In einer Mail von Felix Becker wird gefragt, was ist der Grund für die 800 Quadratmeter Regel? Das betrifft die Geschäfte. Allein die größere Geschäftsfläche schafft ja kein höheres Infektionsrisiko. Wenn die Anzahl der Kundinnen begrenzt wird, kann ja auch auf eine flächenunabhängige Obergrenze fließen. Augenblick festgelegt werden, heißt es da. Und Heinbert Janze schreibt uns, was spricht dagegen, Restaurantbesuche wieder zu erlauben, wenn die Gäste am Tisch auch diejenigen sind, die zu Hause im gemeinsamen Hausstand leben, mit genügend Abstand zum Nachbartisch. Die Frage an Herrn Kaufmann und an Herrn Ullmann, was ist mit diesen Kriterien? Sind ja tatsächlich stark in der Kritik auch immer wieder, gerade was die Geschäfte betrifft. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
Gut, also jede Grenze, jetzt die 800 Quadratmeter, führt natürlich zu Diskussionen, warum nicht 850 und warum nicht 600 Quadratmeter. Es waren ja ursprünglich auch mal 400 Quadratmeter angedacht vor der entsprechenden Konferenz der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Jetzt hat man eben eine solche Zahl gewählt. Es sollen, glaube ich, jetzt 5 Personen pro 100 Quadratmeter zugelassen werden. Das ist jetzt mal eine Richtgröße. Man versucht jetzt eben damit mal zu öffnen. Bei den Gaststätten haben wir ja schon eine beginnende Diskussion, wo hier Öffnungen sein können, also entsprechend dann an Tischen mit entsprechenden Abstandsregelungen, mit mehr Platz dazwischen, wo eben dann tatsächlich Familien zunächst mal nur kommen dürfen, und natürlich auch das Thema Außengastronomie, wo es vielleicht auch nochmal andere Möglichkeiten gibt. Aber das wird eine Diskussion der nächsten Wochen jetzt sein. Für den Moment müssen wir uns jetzt eben damit mal zufrieden geben, dass man sich auf 800 Quadratmeter geeinigt hat. Natürlich gibt es da Verwerfungen, und ich verstehe da natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger oder auch Geschäftsinhaber, die jetzt da sagen, okay, jetzt habe ich ein Geschäft, das ist 850 Quadratmeter groß, das macht eigentlich keinen Sinn. Aber man muss eben eine Grenze auch setzen, und da hat eben dann ein klares Abgrenzungskriterium, wenn man sagt 800 eben in diesem Fall. Und man kann eben bei dieser Größenfläche schon besser dann auch kontrollieren und die Abstandsregeln dann eben auch besser einhalten oder zumindest bis 800 Quadratmetern. Jetzt schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Wie gesagt, ich weiß, dass 400 Quadratmeter im Gespräch waren, das hat man sich auf 800 geeinigt. Eine genauere Begründung steht aber, glaube ich, jetzt noch aus.
Herr Ullmann, aus gesundheitspolitischer Sicht sinnvoll, diese Kriterien, die jetzt für die ersten Lockerungen angewendet werden, oder sehen Sie das ganz anders?
Also ich sehe es ein wenig schwierig. Ein Hauptargument, warum die Grenze bei 800 Quadratmeter gesetzt worden war, war der Gedanke, dass die Innenstädte jetzt nicht überflutet werden sollten mit Menschen, wo dann die Distanzierung oder die Abstandsregeln draußen in der Innenstadt nicht eingehalten werden können. Und deswegen ist dann bei 800 Quadratmeter die Grenze festgesetzt worden. Herr Kaufmann hat ja auch richtig gesagt, 400 Quadratmeter war die Ursprungsidee der in den Konferenzen gewesen. Ich finde die Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter einfach so festzulegen sehr willkürlich. Ich hätte mich eher gefreut, wenn man gesagt hätte, die freie Fläche als Quadratmeterzahl, ungefähre Quadratmeterzahl auszugeben und dann, dass die Geschäfte dann dadurch festlegen können, halt einer Richtlinie, die jetzt 5 pro 100 Quadratmeter oder man sagt ja mal eine Person pro 20 Quadratmeter festgelegt wird, ist da die physikalische Abstandsregel ja auch einzuhalten noch möglich. Und da gibt es sicherlich Wege und Möglichkeiten, auch einem Kaufhaus die Zahl der Menschen zu begrenzen. Ich habe das selbst bei uns in der kleinen Stadt Würzburg erlebt, wo in einem Baumarkt, bevor wir die Ausgangsbeschränkungen hatten, Eintrittskarten quasi verteilt worden sind, die wir an der Kasse, nachdem wir wieder rausgegangen sind, wieder zurückgegeben haben, damit auch dann auch geklärt war, wie viele Menschen dann in einem Riesenladen auch vorhanden sind. Und ich denke, solche sehr fantasievolle Ideen sind auch nicht durchführbar. Und ich halte die Grenze auf 800 Quadratmeter für sehr willkürlich und nicht ganz fair den Geschäften gegenüber.
Die kommt ja aus dem Baurecht, diese Grenze von 800 Quadratmeter. Das ist einfach eine Größenunterscheidung, was natürlich nichts zu tun hat mit den Fragen, über die wir hier gerade sprechen. Das ist insofern eine Grenze, die vorher schon mal existierte, was aber jetzt für mich auch keine auf der Hand liegende Anknüpfung ist. Und ich bin gespannt. Wir haben ja ein Verfahren laufen, Galeria Kaufhof Karstadt. Wird ja voraussichtlich in dieser Woche, das ist noch nicht sicher, wird es ja eine Entscheidung geben. Und ich bin noch nicht sicher, wie das ausgeht. Das eine, was Sie eben gesagt haben, die eine Begründung ist ja, dass man fürchtet, dass größere Kaufhäuser Magneten sein könnten. Die andere Begründung, die auch immer wieder genannt wird, ist, große Kaufhäuser, große Läden könnten das wirtschaftlich eher ertragen. Und da zeigt ja gerade der Fall Galeria Kaufhof Karstadt, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss. Und ich hatte ja vorher betont, wie groß der Ermessensspielraum ist. Nur muss man natürlich schon sachgerechte Lösungen finden. Patienten, gerade wenn man anfängt zu lockern und dann ungleich behandelt. Und dieses Argument der Ungleichbehandlung kann man eben durch eine vernünftige Argumentation widerlegen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das hier wirklich zieht.
Auch Herrn Favier beschäftigt die Frage um die Gaststätten, die wir schon kurz gestreift haben. Herr Favier, Sie rufen uns an aus Darmstadt. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Also, es geht um das Wirtschaftliche. Wenn man die Gaststätte eröffnet oder sie eröffnen dürfen, mit 2 Meter Abstand von einem Tisch zu dem anderen, okay. Sagen wir mal, das wird ungefähr nur den halben Umsatz bringen, wie sonst.
Ja.
Aber das ganze Geschäftsmodell ist dafür aufgerechnet, dass alle Tische in 1 Meter Abstand sind und dass man so damit, das geht auf. Kann man da die Miete bezahlen, Kredit zurückbezahlen, die Löhne bezahlen und so weiter. Wenn man nur noch die Hälfte der Einnahmen, also das ist ganz grob geschätzt, hat, ne?
Ja.
Das geht wirtschaftlich nicht.
Herr Favier, wenn ich mal fragen darf, was würden Sie denn dann entscheiden, um aus diesem Dilemma rauszukommen, dass man auf der einen Seite die Ansteckung eingrenzen muss und eben diesen Abstand bewahren muss und auf der anderen Seite, wie Sie uns gerade vorgerechnet haben, das auf alle Fälle einen wirtschaftlichen Ausfall für die Gaststätten bedeuten würde?
Ehrlich gesagt, habe ich keine Antwort.
Sie haben keine Antwort.
Ich habe keine Antwort. Gut, hier ist ein Biergarten, den könnte man öffnen lassen, ja. Er hat so im Freien genug Platz, ja, und ist sowieso auf der Basis Selbstbedienung dann wie im Biergarten. Ja. Aber für die anderen, die keine Terrasse haben, also geschweige von einem Biergarten und so, ja, da sehe ich keine Antwort. Also
sind Sie selbst betroffen, Herr Favier?
Nee, aber ich interessiere mich, ich habe Gastronomie gerne, sagen wir so.
Okay.
Ich habe jetzt so ein Praktikum gemacht vor Jahren und so, weil das mich so interessiert hat und ich habe auch mit Leuten gesprochen, also Gastwirte und so. Ich habe noch ein Beispiel.
Diese Ausfälle befürchten. Dankeschön. Ich gebe das erstmal kurz zurück an Herrn Kaufmann und Herrn Ullmann. Das ist ja jetzt eine sehr spezielle Situation, aber dieser Ausfall bleibt natürlich in großem Ausmaß und auch viele Hörerinnen und Hörer, das sehe ich hier aus den Mails, machen sich genau darüber Sorgen. Kann die Politik irgendwelche Perspektiven liefern?
Also so gerne wir natürlich jetzt auch mal zu Hause gekocht haben, ein paar Wochen lang, ich auch in meiner Quarantäne, so sehr sehnen wir uns ja alle jetzt auch wenn wir da ausgehen, gerade in Gaststätten und so weiter, das bei dem schönen Wetter zumal, also und so weiter, das betrifft ja jeden von uns auch. Und jeder wünscht sich hier natürlich schnelle Lösungen, aber auf der anderen Seite ist natürlich ein Restaurant, das jetzt eng bestuhlt ist und wo viele Menschen drin sind oder gar eine kleine Bar, sind dann eben Infektionsherde, das ist ja gar keine Diskussion. Und insofern, wenn man dann tatsächlich sagt, man möchte ja den Gastronomiebetrieben entgegenkommen, dann kann es eben nur eine schrittweise Öffnung sein und dann kann es sicherlich zunächst auch nicht ohne diese Abstandsregelungen gehen. Und das führt natürlich, da hat der Herr Favier natürlich recht, sicherlich zu Einnahmeausfällen. Aber sage ich mal, besser 50% Umsatz als gar keinen Umsatz. Zumal wir ja auch jetzt in der Politik das stark abgefedert haben. Wir haben ja auch in vielen Städten jetzt Mietstundungen oder auch Mieterlass, gerade für Gastronomiebetrieben, die auch von den Städten zum Teil dann als Eigentümer so umgesetzt wurden. Wir haben die Kurzarbeiterregelungen, wir haben die Steuerstundungen. Also auch diese Maßnahmen gelten ja gerade auch für Gastronomiebetriebe. Und dennoch sind laut DEHOGA rund 70.000 Betriebe jetzt von der Insolvenz bedroht. Das ist uns bewusst und deshalb werden wir jetzt sehr genau uns natürlich in den nächsten Wochen darüber Gedanken machen, wie wir hier auch zu einer schrittweisen Öffnung kommen können. Aber es wird nicht für 0 auf 100 gehen. Da muss man, denke ich, ganz ehrlich und realistisch sein.
Ich möchte Frau Geuter mal als Rechtsexpertin auch noch fragen, ist es denn einfacher für die Politik, rechtliche Einschränkungen zu machen, wenn die dann für alle Bereiche gelten, also so wie wir das zu Beginn dieses Lockdowns hatten, als wenn es jetzt um die Lockerungen einzelner Bereiche geht?
Ja, eben zum Beispiel mit diesem Beispiel der Verkaufsflächen, das wir gerade hatten. Man muss eben dann Kriterien finden, die keine Gleichheitsverstöße darstellen. Das Problem habe ich nicht, wenn ich alles schließe, was natürlich kein Grund ist, das weiterhin zu tun. Also ich denke, in den kommenden Wochen und Monaten, das Ganze wird uns ja sehr lange begleiten. Und je länger das anhält, desto mehr haben auch die einzelnen Geschäftsleute und Menschen in den verschiedenen Lebensbereichen einen Anspruch darauf, dass es eben immer konkreter und immer sachgerechter und immer einzelfallbezogener wird, weil man das von Verwaltung nach und nach dann auch immer mehr erwarten kann. Also wenn es jetzt nicht nur zum Beispiel um die Magnetwirkung in Städten geht, sondern um konkrete Gefährdungen, dann bin ich überzeugt, werden wir relativ bald auch eine konkrete Bewertung von Schutzkonzepten in Geschäften haben müssen. Das ist natürlich viel aufwendiger. Nur wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, der Bundesgesundheitsminister Herr Spahn hat gestern gesagt, dass wir eben tatsächlich von 1,5 Jahren ausgehen können, möglicherweise oder eben auf jeden Fall von der Zeit, bis es eine Impfung gibt. Da kann man nicht mehr mit der Axt rangehen. Und insofern ist es dringend nötig, hier in Schritten aufzubauen. Es ist aber gleichzeitig natürlich rechtlich viel schwieriger als der große Hammer.
Herr Ullmann, die Schutzkonzepte überprüfen, das sehen Sie auch als zwingend notwendig?
Absolut. Ich denke, am Anfang einer Pandemie müssen wir mit der Axt rein, wie Frau Geuter das gesagt hat. Das ist ähnlich wie bei einer Infektionskrankheit, hit hard and early, um eine Ausbreitung der Infektion auch zu minimieren. Das Gleiche gilt auch dann auch für eine Pandemie. Aber die Kontrolle der schrittweise Öffnung, das ist ja etwas auch Neuland für uns alle. Und die größte Sorge ist ja halt ein Rückfall. Wir wollen, also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir einen Rückfall erleben und dann wieder alles in einen Lockdown hineinführen würden. Das ist auch von der Psyche her auch sehr schwierig nachzuvollziehen. Die Frustrationen sind ja auch ganz groß, nicht nur in der Politik, sondern auch bei den Bürgerinnen und Bürgern sicherlich. Und da muss man verantwortungsvoll mit umgehen. Und genauso auch verantwortungsvoll mit der Öffnung auch umgehen, neben der Kontrolle der epidemiologischen Daten, muss man auch sehen, wo sind mögliche Hotspots, wo Infektionen sich auch bilden können. Und da gehört leider auch die Gastronomie dazu. Ich denke einfach auch die Discos, die Partys, die da auch so stattfinden, wo man auch eng beieinander ist. Da ist eine physische Abstandsregel schwer durchzuführen, aber auch in Restaurants, wo man ganz eng beieinander sind.
Wir waren vor den Nachrichten stehen geblieben bei der Frage nach der Kontrolle der schrittweisen Öffnung. Wer sollte die eigentlich übernehmen, frage ich in die Runde.
Ja, ich denke nicht, wer kontrolliert, sondern was wollen wir kontrollieren? Und ich denke, die Sachlage ist relativ klar. Wir wollen die Infektionszahlen kontrollieren und wir wollen auch parallel nicht kontrollieren, sondern mehr wissen über Covid-19. Wie ist die Immunität zur Dunkelziffer in unserem Land? Da werden jetzt demnächst ja oder finden ja schon statt sogenannte Punktprävalenzen, die getestet werden, wie in Heinsberg oder auch in München, aber auch sicherlich im Nordosten unserer Republik, zu schauen, wie viele Menschen sind bereits mit dieser Infektion infiziert. Und was wir kontrollieren müssen, ist natürlich die Menschen, die symptomatisch sind, die heute möglicherweise eine triviale Erkältung haben, aber dann doch mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Ich denke, diese Zahlen müssen wir wissen und auch weiter kontrollieren. Und dazu gehört es auch, dass die Testkapazitäten unserer Republik, die jetzt bei etwa 600.000 pro Woche liegen, nochmal mindestens um das Doppelte erhöht wird, damit auch entsprechend getestet werden kann, um sicherzustellen, dass wir nicht einen Rückfall erleben müssen, wie Sie es im März auch erleben mussten.
Aber Herr Ullmann, hier nochmal nachgefragt. Angenommen, die Zahlen würden jetzt nach diesen ersten Lockerungen wieder ansteigen und vielleicht sogar bedrohlich ansteigen. Wie kann man denn wissen, welche Maßnahmen die falschen waren?
Das wird natürlich schwierig sein. Bisher, wenn man alle Daten der Welt sich mal auch anschaut, ist die Abstandsregel die Nummer eins, das am meisten funktioniert. Und sollte es, wie Sie es jetzt beschrieben haben, wieder schlimmer werden, wie es vorher war, dann haben wir einen fürchterlichen Rückfall erlebt oder erleben. Und da müssen wir natürlich wieder alles mit der Axt rein. Dann werden wieder die Ausgangsbeschränkungen massiv sein, aber auch die Folgen für die Wirtschaft werden massiv sein. Ich bin nicht ganz so pessimistisch, dass das passieren wird, denn überall in der Welt zeigt die Kurve ja nach unten oder sie flacht ab. Und wir müssen halt sehen, wie wir in den nächsten Monaten damit umgehen. Denn ich bin auch überzeugt, dass zum Herbst und zum Winter, wo wir wieder enger beieinander sind, es möglicherweise zu einer zweiten Welle kommen will mit Covid-19-Infizierten. Und das ist ja auch etwas, was auch in diesem Modellbericht von 2012 der Bundesregierung auch drinsteht, dass es noch mindestens zwei nachfolgende Wellen kommen werden.
Ein Punkt, der viele Menschen jetzt bei diesen Maßnahmen, die man ergreifen kann, um trotz der Lockerungen die Ausbreitung nicht zu verschärfen, ein Punkt, der da viele beschäftigt, ist die Maskenpflicht. Wir haben es gerade gehört in den Nachrichten, Bayern zieht da jetzt jetzt auch nach und führt sie ein. Herr Kaufmann, die Politik gibt da kein so ein gutes Bild ab. Viele haben den Eindruck, man hat eben so lange gewartet, bis die Masken jetzt auch verfügbar sind tatsächlich. Dann kann man jetzt auch nach und nach die Pflicht einführen.
Ja, also in dem Punkt in der Tat. Zunächst war nicht hundertprozentig klar, ob jetzt so eine auch einfache OP-Maske oder auch diese selbstgenähten Masken tatsächlich was bringen. Da gab es tatsächlich in der Kommunikation auch Unterschiede. Aber Hintergrund war, und Sie haben es ja angesprochen, in der Tat auch das Fehlen selbst dieser einfachen OP-Masken. Ich habe selber in den letzten 4 Wochen da sehr viele persönliche Erfahrungen gemacht, als es um die Beschaffung von OP-Masken aus China ging, wo wir dann also über verschiedenste Kanäle Millionen von Masken angeboten wurden, dann aber alles nicht zustande kam. Und deshalb bin ich dankbar, dass die Bundesregierung jetzt mit der chinesischen Regierung einen Weg gefunden hat, hier praktisch über eine Kooperation mit der staatlichen Seite dort zu hohen Lieferungen an Masken zu kommen. Und natürlich, dass wir selber auch anfangen, jetzt in Deutschland zu produzieren. Denn das ist auch klar, wir müssen unabhängig werden von China, auch von Taiwan, bei der Produktion solcher Masken. Und natürlich hat man sich ein bisschen davor gescheut, eine Maskenpflicht auszurufen, wenn die gar nicht zu beschaffen sind. Eine Hörerin hat es ja gesagt, sie wollte in der Apotheke 5 OP-Masken kaufen und musste 10 Euro dafür bezahlen. Das kann natürlich nicht der Weg sein. Also insofern ist es jetzt richtig, der Weg zu sagen, jedenfalls im ÖPNV macht es Sinn, wenn man Masken trägt, auch selbstgenähte Masken, vielleicht sogar nur einen Schal, um eben andere nicht zu gefährden. Und dann jetzt möglichst rasch nicht nur wirklich Millionen von Masken zu beschaffen, sondern auch in eine eigene Produktion zu gehen. Es gibt ja auch Firmen, selbst wie jetzt Melita, die Masken produzieren. Manche ist ja auch ein bisschen fast skurril, aber das muss jetzt sein. Und insofern kann jetzt ja nur jeder eingehalten werden, zu sagen, okay, versucht euch im Zweifel eben auch eine Maske selber zu nähen und die dann auch entsprechend zu waschen, solange wir eben noch nicht im Handel zu vernünftigen Preisen auch für jeden eine Maske zur Verfügung stellen können.
Zwei Fragen von Hörern möchte ich dazu weitergeben an Sie. Vielleicht, Herr Ullmann, können Sie uns das als Gesundheitspolitiker beantworten. In einer Hörermail wird gefragt, wäre es nicht gut, wenn FFP2-Masken für Risikopatienten auf Rezept ausgestellt würden? Das würde ein Risiko wesentlich minimieren. Und die zweite Frage stelle ich gleich noch hinten an. Das ist in einer Mail von Heidi und Hans Niehaus wird gefragt. Uns bewegt die Frage, warum das Bedienungspersonal hinter der Wurst- und Käsetheke in den Läden und auf den Märkten keinen Mundschutz trägt. Herr Ullmann, können Sie uns weiterhelfen?
Ja, ich fange mit der letzten Frage erst mal an. Die Frage habe ich mir auch letzte Woche gestellt, als ich durch meine Stadt spazieren gegangen bin, gesehen habe, dass gut ein Drittel der Menschen bereits sogenannte Alltagsmasken getragen haben, manche auch tatsächlich auch die OP-Masken getragen haben und dann in den Imbissen, Go-Out-Restaurants und so weiter da kaum Masken getragen worden sind. Und ich denke, dieses Bewusstsein muss noch geschaffen werden und auch bringt den Kunden auch Sicherheit, wenn man sieht, dass das Personal in einem Bereich, wo Lebensmittel bearbeitet werden, auch Masken getragen werden. Also da bin ich durchaus dabei. Aber jetzt in Bayern haben wir ja die Maskenpflicht. Deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass das auch dann passieren wird. Zu der Frage der Risikopatienten mit FFP2. Die Idee der Maskenpflicht ist ja letztendlich, dass man andere Menschen nicht ansteckt. Sich selbst zu schützen mit der Alltagsmaske ist nicht so gut gegeben. Da sind tatsächlich die OP-Masken oder FFP2-3-Masken sicherlich besser. Für die Risikopatienten ist es so, mit FFP2 schützen sie sich selber. Aber sollten diese Risikopatienten infiziert sein, stecken sie andere Menschen an, weil dieses Rückschlagventil die Atemluft ungefiltert in die nach außen dringen lässt, dann kann man sich tatsächlich überlegen, ob man nicht FFP3-Masken trägt. Aber nicht im Alltag, sondern tatsächlich, dass diese Hochrisikopatienten, Risikopatienten sind wir eigentlich alle, die Hochrisikopatienten dann auch mal auch in ein Geschäft einkaufen gehen können. Aber da wäre ich tatsächlich soweit zu sagen, da wären FFP3-Masken sogar
Und dann auf besser. Rezept, weil das aber, war die Frage des Hörers, also dann auf Rezept ja, auch diese
Rezept,
auszustellen.
Auf Rezept. Ja, auch auf Rezept wäre ich durchaus dafür. Aber erst in der Situation, wo wir sicherstellen können, dass wir genug FFP2 und FFP3-Masken in den Krankenhäusern, in den Praxen und auch in den Pflegeheimen haben. Weil da müssen wir prioritär sehen, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch arbeitsfähig bleiben und sich nicht anstecken, weil sie mit Patienten umgehen, die Covid-19 infiziert sind.
Herr Seher hat uns angerufen.
Also das wäre erst der zweite Schritt.
Gut, ich möchte gern unseren Hörer Herr Seher aus Berlin ins Programm nehmen. Er ist in der Leitung. Guten Tag, Herr Seher.
Guten Tag.
Sie wollen auch zu Masken was sagen, glaube ich, ne?
Ja, ich meine, das entscheidende Moment. Ich glaube, dass das, wie auch alle in Ihrer Diskussion, das dauert 1,5 Jahre. Davon bin ich überzeugt. Wenn das klar ist, diese Erkenntnis, dann muss man meiner Meinung nach den Leuten sagen, hört zu. Es gibt im Moment nicht genügend Masken, dann können sich die Leute, denn das wissen wir alle, es gibt nicht genügend, das wird auch noch lange dauern, dann müssen sich die Leute überlegen, bleibe ich zu Hause oder nicht. Was ich damit sagen will, die Leute sind ängstlich, das merkt man natürlich auch. Und das ist eine diffuse Angst. Die haben das Gefühl, sie wissen nicht, was wir tun sollen. Alle wissen nicht, was wir tun sollen. Wenn man das offen kommuniziert, den Leuten sagt, wir können im Moment nur das und das machen, aber es wird auch noch so und so lange dauern, dann ist das besser, als wenn man, wie zum Beispiel die Leopoldina, die kommt plötzlich mit einem Konzept raus, das hätte man offen machen können im Rahmen einer Videokonferenz. Das hätte gar nichts geschadet. Ich denke, die Leute müssen wissen, um was es geht. Die Leute sind nicht so dumm, wie man glaubt. Die müssen einfach nur eine Klarheit haben. Die ist möglicherweise zunächst dramatisch, aber wenn man den Leuten nicht wirklich sagt, was ist, dann ist das wesentlich negativer. Es gibt ja diese Psychologin, die über Verdruss was gesagt hat. Alle denken, gut, das Wetter ist schön, das ist alles runtergegangen, der R-Faktor sinkt. Das bringt aber nichts. Man muss den Leuten meiner Meinung nach ganz klaren Wein einschenken. Ne? Und da muss man gemeinsam was tun. Das kann man nur mit Offenheit machen. Die ist am Ende wesentlich weniger schwierig als irgendwelche Dinge, wenn die diffus verdeckt werden.
Herr Seher, danke. Danke für Ihren Beitrag. Sie hätten sich also noch mehr Informationen und noch mehr Transparenz gewünscht. Ich nehme das mal so auf und frage Gudula Geuter als unsere Rechtsexpertin noch mal zur Maskenpflicht. Geht das denn eigentlich? Kann man der breiten Bevölkerung Masken verordnen?
Ich glaube, hier sind wir wieder in dem Bereich. Es gibt unterschiedliche Aussagen von Wissenschaftlern, wie sinnhaft das ist. Und da wird man der Bundesregierung oder da wird man den Landesregierungen dann den Ermessensspielraum zugestehen müssen, zu entscheiden, welche der möglichen Maßnahmen sie dann wie bewerten. Und also ich denke, rechtlich wäre das nicht so sehr das Problem. Ich warne vor der Hoffnung, die ein Hörer auch mit einer Maskenpflicht verbunden hat in öffentlichen Räumen, nämlich, dass dann alle wieder alles machen können. Das ist ja nun, das weiß Herr Ullmann sicherlich besser zu erklären, aber das ist ja wohl nicht so, dass die Alltagsmasken den 100-prozentigen Schutz davor geben, andere anzustecken. Also ich glaube, wir sind hier sehr viel mehr in Fragen der Sinnhaftigkeit als des Rechts.
Wir sind bei den Risiken der Lockerung der Corona-Maßnahmen und ein paar Mal ist dieses Stichwort auch schon gefallen, ein neuer Shutdown, der kommen könnte, wenn die Infektionen doch wieder zu schnell und zu stark steigen. Die Frage an die Politiker, Herr Kaufmann, Herr Ullmann, beschäftigen Sie sich tatsächlich gedanklich damit oder hofft man, da kommt man doch umhin und das wäre so auch gar nicht mehr möglich, wie wir es hatten, sondern müsste man einfach nochmal schrittweise zurückfahren, anstatt dieses Szenarios, das wir hatten mit diesem kompletten Shutdown?
Gut, also wir wollen das natürlich unter allen Umständen vermeiden und meine Wahrnehmung ist schon, und da antworte ich nochmal auf den Herrn Seher aus Berlin, dass die Politik, auch die verantwortlichen Politiker, das sehr deutlich machen, dass das jetzt nicht morgen vorbei ist, auch nicht in 2 oder 3 Wochen. Jens Spahn hat gesagt, es wird noch Monate dauern, dass wir die Abstandsregeln einhalten müssen. Gerade in den Nachrichten wurde die Kanzlerin zitiert aus dem Präsidium, die davor gewarnt hat, vor Lockerungsorgien, wie sie es wohl genannt hat, um das Ganze nicht zu unterschätzen. Also ich denke, auch die verantwortlichen Politiker machen sehr deutlich, dass wir uns hier auf eine lange Wegstrecke einstellen müssen und das Ganze nicht morgen schon vorbei ist. Und damit es eben nicht wieder zu einem stärkeren Anstieg der Infektionen kommt, gehen wir ja auch sehr behutsam vor. Und das Ganze muss entsprechend auch natürlich begründet und erläutert werden, damit die Bevölkerung hier mitgeht. Und dann können wir die Infektionszahlen sozusagen im Griff behalten und dann wird es keinen neuen Shutdown mehr gebrauchen. Aber es setzt natürlich voraus, dass wir jetzt sehr behutsam vorgehen und jetzt nicht, weil die Zahlen jetzt eben deutlich besser geworden sind, schon wieder alles in 2 oder 3 Wochen öffnen wollen. Das ist, denke ich, die Verantwortung jetzt auch der Politiker in Bund und Land.
Herr Ullmann, für Sie als Gesundheitspolitiker ganz eindeutig, wenn die Zahlen wieder hochgehen, dann muss da wieder ganz stark zurückgeschraubt werden?
Also ich denke, wir müssen die Pandemie in verschiedenen Phasen versuchen aufzuteilen anhand von epidemiologischen Daten. Dazu gehört auch die sogenannte Reproduktionszahl, die R0-Zahl, die Häufigkeit der Verdopplung, die genaue Demografie der Erkrankten bis hin zu den Verstorbenen, dass wir diese Daten haben und dann möglicherweise auch noch besser verstehen, wo die sogenannten Hotspots entstehen. Und dann sollte es zu einem sogenannten Rebound-Effekt kommen, dass man dieses dann auch einschränkt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist, wieder zurück auf loszugehen, gleich von vorne neu zu beginnen, sondern sehen, dass diese Lockerungen, und ich glaube, da sind wir parteiübergreifend, egal ob Opposition oder Regierung, uns relativ klar, dass wir nicht zur Normalität so ohne weiteres zurückkehren. Wir haben, glaube ich, so viel Realitätssinn haben alle, die in der Politik aktiv sind. Das ist natürlich ein Wunschdenken, dass wir zur Normalität zurückkommen. Wir wollen eine stufenweise Wiedereingliederung in die Normalität erreichen. Und das bedarf dann auch natürlich wissenschaftliche Zahlen, die parallel auch generiert werden. Wir wissen jetzt nicht, ob diese Lockerung, die wir heute, nächste Woche und übernächste Woche jeweils treffen, wie sie das dann in 6 Wochen aussehen wird, ob wir dann immer noch niedrige Zahlen haben. Ich bleibe optimistisch, denn die Gesamtentwicklung auch weltweit zeigt die Kurve nach unten, bis auf USA, die ja noch nach oben zeigt. Aber die Befürchtung ist natürlich, dass in anderen Ländern noch die Epidemie noch ausbrechen wird. Aber noch einmal, diese stufenweise Wiedereingliederung in die Normalität ist etwas, was wir behutsam, verantwortungsvoll und wissenschaftlich auch vor allem begleitet in der Politik auch angehen müssen. Mhm.
Frau Goyter, wäre denn rechtlich, muss man ja fragen, ein weiterer Shutdown überhaupt möglich oder käme es zu einer dermaßen großen Klagewelle, dass man das vielleicht auch gar nicht mehr durchsetzen könnte?
Sowohl als auch. Es ist rechtlich, wenn es geboten ist, genauso möglich, wie es das vorher war. Und natürlich ist der Frustrationseffekt viel höher. Und das mag dann auch dazu führen, auch weil eben mit fortschreitender Zeit natürlich die wirtschaftliche Betroffenheit der Leute immer größer ist und sie möglicherweise sich nicht mehr anders zu helfen wissen, dass dann auch die Zahl der Klagen steigt. Es wird ohnehin schon eben durch die Schwierigkeit, dass wenn ich Öffnungen habe, die sachgerecht sein müssen, werden die Klagen ohnehin zunehmen. Und im Moment sind Gerichte ja auch teilweise in etwas runtergefahrenem Arbeitszustand. Da kommt noch manches auf Sie zu.
Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich möchte noch zurückkommen auf die Risikogruppen, von denen sich jetzt viele mehr Sorgen machen mit der stärkeren Öffnung. Aber wir sehen auch auf der anderen Seite, dass sich das auf unseren Arbeitsalltag auswirken wird. Wir kommen nochmal zurück auf die Schulen. Es ist jetzt schon klar, so wird es zumindest gesagt, es wird weniger Lehrer geben, weil dort auch viele zu den Risikogruppen gehören. Herr Ullmann, vielleicht mal zunächst die Frage an Sie. Das gilt ja für andere Arbeitnehmer auch. Wo setzt man denn eigentlich die Grenze? Kann man jetzt sagen, jeder, der über 55 ist, muss sich eigentlich gut überlegen, was er jetzt weiter tut? Oder kann man das nicht so generalisieren?
Ich wäre grundsätzlich vorsichtig vor einer Generalisierung, denn Sie haben tatsächlich recht, ab 55 steigt die Sterblichkeit. Bei Männern übrigens ausgeprägter als bei Frauen. Über 80 ist es ganz extrem, aber auch die Kombination mit anderen Erkrankungen wie Diabetes, Atemwegserkrankungen wie auch Übergewicht sind Risikofaktoren, wenn man eine Lungenentzündung entwickelt, auch daran unter Umständen auch zu versterben. Man muss eigentlich unterscheiden, dass jeder ein Risiko beherbergt. Wir haben bei uns selbst auch in der Uniklinik erleben müssen, dass jüngere Menschen auch auf der Intensivstation gelandet sind. Das heißt, junges Alter, auch ohne Risiko, ist nicht unbedingt ein Garant dafür, dass man ohne Probleme durch so eine Infektion durchgeht. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich geringer ausgeprägt. Aber eine genaue Grenze zu ziehen, ist halt auch sehr, sehr schwierig. Wir haben jetzt die Tage auch von einem 90-Jährigen gehört, der das überstanden hatte und auf der anderen Seite einen mit 40 Jahren, der verstorben ist. Oder auch andere Berichte weltweit von Jugendlichen, die auch verstorben sind. Also das ist halt sehr schwierig, da eine Linie sowohl wissenschaftlich, gerade auch politisch noch schwerer noch zu ziehen ist.
Schauen wir auf den Arbeitsalltag, gerade wenn es um die Schulen geht. Herr Kaufmann, wie soll der Unterricht zu stemmen sein mit noch weniger Lehrern, wo ohnehin schon über Lehrermangel geklagt wird?
Also nach dem, was ich jetzt weiß, sollen Lehrerinnen und Lehrer, die Vorerkrankungen haben, die schwanger sind oder älter als 60 Jahre, in der Tat nicht zur Schule müssen. Das betrifft so roundabout ein Fünftel der Lehrkräfte, also 20%. Auf der anderen Seite sind natürlich jetzt auch sehr viel weniger Klassen an den Schulen. Also ich habe mit zwei Rektoren gesprochen die letzten Tage, die beide sagten, da haben sie eigentlich die wenigsten Sorgen, dass man mit den Lehrern zurechtkommt, auch mit fachfremdem Unterricht. Man wird sich auch auf die Kernfächer fokussieren. Also da scheint jetzt kein Nadelöhr zu sein oder kein Engpass mit den Lehrkräften, die jetzt auch kommen sollen, die also zu keiner Risikogruppe gehören, kann man diesen Schulstart jetzt, denke ich, problemlos bewältigen. Und an der Stelle möchte ich schon nochmal sagen, auch als Bildungspolitiker, ein großes Dankeschön an die Schulleitungen und an Lehrkräfte, jetzt, dass sie doch diese Zeit auch des Fernunterrichts und Homeschooling und so weiter so verantwortungsvoll auch mitgemacht haben. Ich denke, da ist auch sehr viel Positives passiert und das möchte ich vielleicht auch noch sagen. Es gibt sicherlich auch uns nochmal einen Schub für die Digitalisierung in Deutschland im Bildungsbereich. Da sind wir leider auch ein paar Jahre hinten rein zu vielen anderen Ländern. Da habe ich schon Hoffnungen.
Sie loben
aber
das.
Aber bei den Lehrern ist es nicht das Nadelöhr.
Ja, Sie loben das, Herr Kaufmann, aber es gibt auch sehr viel Kritik daran. In einer Mail, die uns unsere Hörerin Gloria Ziller geschickt hat, schreibt sie, es ist enttäuschend, wie unflexibel die Bildungspolitiker sind. Darüber hinaus fällt uns allen jetzt das Verschlafen der digitalen Industrie vor die Füße. Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit. Wir hatten aus Mangel an Schulraum eine Woche Vormittagsunterricht und die nächste Woche nachmittags, um so viele Kinder zur Schule schicken zu können. Genau dieses System könnte jetzt greifen, um die Abstandsregeln und Hygieneregeln zu erreichen. Verschlafen haben die Schulen auch die ersten 4 Wochen des Lockdowns, um die Schulen zu renovieren. Zitat Ende. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Also zum einen natürlich, ich hatte ja in meiner Aussage zur Digitalisierung eine Kritik versteckt. Wir sind hier hintendrein. Da müssen wir uns jetzt anstrengen, auch was den digitalen Ausbau der Schulen angeht. Wir haben ja den Digitalpakt mit 5 Milliarden letztes Jahr auf den Weg gebracht. Und was jetzt zeitversetzten Unterricht und so weiter angeht, das sind ja nun die Maßnahmen, die überlegt werden, um jetzt wieder den Klassen auch den Unterricht zu ermöglichen. Wir haben kleinere Klassen, wir müssen die zeitversetzt unterrichten. Da geht es auch darum, dass man die Klassen sozusagen isoliert, dass wenn tatsächlich eine.
Aber eben das, und so verstehe ich auch die Kritik der Hörerin, darüber hätte man sich doch schon in den letzten 5 Wochen Gedanken machen können.
Also jetzt gehen wir mal nach Schleswig-Holstein. Dort finden ja bereits morgen Abiturprüfungen statt. Dort gibt es solche Überlegungen schon. Also da gibt es auch entsprechende Pläne, Hygienepläne und so weiter. Also das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es haben auch viele Schulen die Möglichkeit genutzt, jetzt die sanitären Einrichtungen wieder auf Vordermann zu bringen. Also nicht jede Schule hat da jetzt die letzten 4 Wochen verschlafen. Aber auch da gibt es natürlich im Föderalismus Unterschiede. Da möchte ich gar nicht drüber hinweggehen.
Aber das digitale Konzept, das haben Sie auch angesprochen. Und viele haben sich jetzt gefragt in der Zeit der Schulschließungen, warum sind die Kinder eigentlich nicht konsequent online beschult worden, wie das in anderen Ländern auch üblich ist?
Gut, wir haben natürlich tatsächlich nicht überall die technischen Voraussetzungen. Es hat auch nicht jedes Kind zu Hause einen Computer, das hatte ich auch angesprochen. Da sind wir natürlich noch, haben ein Stück Weg noch vor uns. Auch die Cloud-Lösungen haben nicht überall funktioniert, die Länder angeboten haben. Da gab es zum Teil dann regionale oder lokale Cloud-Lösungen. Also die Schulen haben hier sicherlich sehr viel auch getan. Aber insgesamt müssen wir tatsächlich in diesem Bereich jetzt auch diese Krise als Chance nutzen und ganz massiv jetzt auch in die Digitalisierung, auch im Bildungsbereich investieren, auch im Hochschulbereich übrigens. Insoweit sehe ich schon, dass die Kritik auch nicht völlig unangebracht ist. Aber der Bund hat es einige getan. Wir haben letztes Jahr, wie gesagt, 5 Milliarden Euro den Ländern zur Verfügung gestellt, um die digitale Infrastruktur auszubauen an den Schulen. Das konnte jetzt noch nicht überall greifen. Da kam jetzt sozusagen die Krise zu früh. Aber dort müssen wir jetzt weiterarbeiten, damit jeder Schüler auch von zu Hause aus, wenn es notwendig ist, dann auch am Rechner arbeiten kann.
Letzter Punkt noch, wenn wir auf die nächsten kommenden Wochen gucken und darüber, wie gelockert werden sollte oder nicht in der Diskussion, und das hat für viel Aufregung gesorgt, ist auch eine Verkürzung der Sommerferien, zumindest mal kurz gewesen. Es gab diesen Vorschlag. Frau Geuter, an Sie die Frage aus rechtlicher Sicht, geht das überhaupt so und kann da auch weiterhin dann jedes Bundesland entscheiden, wie es möchte?
Bildung ist Ländersache und teilweise finde ich auch die Art der Diskussion über den Föderalismus ein wenig erstaunlich, so als wäre es schlimm, wenn Regelungen unterschiedlich sind, einfach weil sie nicht unterschiedlich sein dürften. Das entspricht nicht unserem föderalen Konzept. Die Frage der Sommerferien, man muss das dann eben gesetzlich sauber machen. Und da ist dann auch die Frage Vertrauensschutz und so weiter, welche Vorlaufzeiten das hat. Ich will das nicht ganz aus dem Ärmel beantworten, aber ich sehe eigentlich, dass rechtlich da die wenigsten Probleme, die sind wieder auf anderen Ebenen.
Herr Kaufmann, wären Sie dafür oder dagegen?
Also grundsätzlich muss man aufpassen, dass es keine Placebo-Diskussion ist mit den Schulferien. Im Übrigen beginnen die Schulferien ja ganz unterschiedlich in Baden-Württemberg, zuletzt in anderen Bundesländern schon Anfang Juli. Von daher gibt es ja ohnehin schon unterschiedliche Voraussetzungen in den Bundesländern, wo also der Unterricht jetzt fällt durch die Corona-Krise. Manche sind konnten jetzt einfach oder können bis zu den Sommerferien kaum noch überall die Prüfungen nachholen. Das ist nicht die Abschlussprüfungen, sondern auch Klausuren in Baden-Württemberg, wo die Sommerferien ohnehin schon später starten, aber dann natürlich Möglichkeiten, wenn man jetzt wieder den Schulunterricht beginnt. Also insofern, da bin ich bei Frau Kreuter, da muss man eben auch die entsprechenden Föderalismus geschuldeten Unterschiede bei den Ländern auch akzeptieren. Und ich halte aber nichts davon, dass man jetzt in den Sommerferien einfach 2 Wochen kürzt, um noch Schulunterricht nachzuholen.
Und Herr Ullmann, sagen Sie uns noch kurz zum Schluss, wir haben noch eine gute Minute mit Blick auf die Sommerferien. Viele fragen sich natürlich auch, was wird aus meiner Urlaubsbuchung? Macht es Sinn, kann man es wagen, den Tourismus langsam wieder anlaufen zu lassen? Oder würden Sie aus gesundheitspolitischer Sicht sagen, nee, da müssen wir diesen Sommer einfach mal drauf verzichten?
Ich denke, da sollten wir erstmal noch die Zahlen in den nächsten Wochen nochmal genauer beobachten, um da auch final eine Entscheidung treffen zu können. Das Problem ist ja nicht nur Deutschland, sondern wir verreisen ja gerne ins Ausland hinein. Und da bedarf es natürlich der genauen Beobachtung, wie da sich die Infektionszahlen entwickeln. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir alle dann aufeinander hocken. Manchmal ist es ja sehr schön, in Schleswig-Holstein, in der Ostsee, auf dem Strand zu sitzen. Da kann es eigentlich auch ganz nett sein. Und einen Kommentar würde ich gerne noch loswerden bezüglich der Schulen und Lehrkräften. Man sollte auch ruhig auch Vertrauen in die Pädagogen haben, die durchaus sehr fantasievoll mit dieser Krise auch umgehen können vor Ort und den Schülerinnen und Schülern etwas auch anbieten können.
Dankeschön. Andrew Ullmann war das Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Wir haben außerdem diskutiert mit Stefan Kaufmann, Unionsobmann im Bundestagsausschuss für Bildung und Forschung und mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter über die Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Welche Optionen und welche Risiken der Weg aus dem Lockdown bringt. Vielen Dank auch für die Beteiligung unserer Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon war Christiane Kess und wir hören uns wieder nach den Nachrichten. Geht es dann weiter mit den Kollegen von der Umwelt.